Die Scheiße.
Ist das das Maximum, wenn du fluchst?
Nee, ist es nicht. Ich bin ja on air hier.
Goodcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goodcast. Mein Name ist Julius Bertram und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser neuen Ausgabe. Dieses Mal mit Christine Bleeks von Tausche Bildung für Wohnen. Was macht Tausche Bildung für Wohnen? Es gibt bestimmte Bezirke, wir steigen damit direkt ein, die leiden unter bestimmten Vorurteilen. Da sagt man pauschal, das sind keine guten Bezirke, das sind schlechte Bezirke, No-Go-Areas, gefährlich, heruntergekommen. Ob das stimmt, werden wir gleich ein bisschen hinterfragen. Auf jeden Fall mieten die, oder das haben sie am Anfang gemacht, kaufen sie dort Wohnungen. Diese stellen sie dann sogenannten Bildungspaten zur Verfügung und als Gegenleistung sind die in den Tauschbars aktiv und helfen dort Kindern, zum Beispiel geben sie dort Nachhilfe, beschäftigen sie einfach. Also wirklich ein richtig, richtig tolles Projekt, das an ganz vielen unterschiedlichen Fronten kämpft. Es kämpft zum einen eben auch, um diese Bezirke aufzuwerten, aber gibt den jungen Menschen, die sich als Bildungspartnerin dort engagieren, das erste Mal einen Einstieg ins Leben, eben auch die Möglichkeit, von zu Hause wegzukommen. Ihr seht auf den ersten Blick irgendwie eher, und auf den zweiten Blick richtig krasser Job. Christine ist schon wirklich lange dabei, die macht das seit 10 Jahren. Wir haben uns vorgenommen, wir werden dazu auch eine zweite Folge machen, in der wir nochmal ein bisschen tiefer da einsteigen, wo eigentlich die Schieflage in unserem Sektor ist. Da freue ich mich auch drauf, ist schon mal ein bisschen der Teaser, kommt irgendwann im Laufe des Jahres. Für den Moment, wie immer, bitte abonniert diesen Podcast und erzählt ganz vielen Leuten davon, damit noch mehr Menschen diese Geschichten, diese wirklich wichtigen und tollen Geschichten hören. Hinterlasst einen Kommentar, schickt mal ein paar Vorschläge, mit wem ich reden soll. Darüber freue ich mich immer am allermeisten. Und damit geht's jetzt los. Herzlich willkommen im Goodcast.
Danke dir für die Einladung.
Das ist, ich freue mich wirklich, dass das geklappt hat. Wir haben ein bisschen gebraucht, um das zusammenzuwürfeln. Umso schöner, dass du jetzt hier bist. Ich würde gerne mit einer Liste anfangen. Ach, du hast mich vorher gefragt, ob ich sowas habe wie ein Spiel, das man vervollständigt. Und ich habe gesagt, nö. Und ich dachte so, wir fangen so an. Du vervollständigst folgende Liste. Duisburg-Marxloh, Berlin-Neukölln, Jena-Lobeda.
Gelsenkirchen-Ückendorf.
Hast du noch ein paar?
Ja, klar. Dortmunder Nordstadt, Witten-Mitte, Essen-Katernberg, Hamburg-Stalzhoop.
Wie viele sind es, was glaubst du, am Ende? Auf wie viele kommst du?
Oh, so aus dem FF?
Ja.
Wahrscheinlich 10.
Okay. Worüber sprechen wir? Wir müssen ein bisschen die Luft jetzt da rauslassen für alle anderen.
Wir sprechen über Stadtteile, die im den schrecklichen Medien immer als Ghettos bezeichnet werden oder als No-Go-Areas. Ich spreche da lieber von Stadtteilen irgendwie, die eine große Herausforderung haben und wo Menschen leben, die strukturell benachteiligt werden.
Was würdest du sagen, unterscheidet diese Stadtteile von anderen, ich hätte fast gesagt von normalen Stadtteilen, aber irgendwie sind es ja normale Stadtteile. Also was unterscheidet sie von anderen Stadtteilen?
Ja, also insgesamt die Zusammensetzung vielleicht der Menschen, die dort leben. Jeder Stadtteil oder jede Stadt hat ja auch nochmal seine ganz eigene Geschichte. Ich würde es mal am Beispiel von Duisburg-Marxloh irgendwie deutlich machen. Das war ein Stadtteil, der ursprünglich mal so ein bisschen war wie irgendwie Düsseldorf. Ja, da ging man hin, um gesehen zu werden, um einzukaufen. Da gab es mal Pelzläden, da gab es 6 Kinos. Das war the place to be oder the place to go. Und dann gab es irgendwann die Stahlkrise, so in den 90ern. Und dann sind aus dem Umfeld, ich glaube, 30.000 Menschen entlassen worden auf einen Schlag. Und das kann natürlich eine Stadt nicht einfach auffangen und aushalten. Und dann sind die Menschen weggezogen, ich sage mal, die eine Bewerbung schreiben konnten. Und das waren nicht diejenigen, die in den 50er und 60ern als Gastarbeitende nach Deutschland gekommen sind. Die sollten ja nur zum Kloppen kommen. Da ging es darum, dass die helfen, irgendwie Deutschland aufzubauen wieder und dann sollten die bitte schön wieder nach Hause gehen. Da ging es überhaupt nicht irgendwie um Integration oder um Bildung. Und das waren die, die keine Bewerbung schreiben konnten oder eine Chance hatten, irgendwo anders hinzugehen. Die sind geblieben. Und dadurch erklärt sich ein Stück weit einfach auch diese Zusammensetzung, dass nicht mehr so wahnsinnig viele Menschen mit sozusagen ursprünglich aus Deutschland stammend dort leben und dass dann die Stadtteile irgendwie so eine Abwertung erfahren haben und sind die Mieten runtergegangen, die Leute haben ihre Wohnungen verkauft, Genau, und die dort verblieben sind, das fühlte sich dann sozusagen aus den Augen von deutschen Menschen so an, als wäre das irgendwie so eine homogene Ausländergruppe, die natürlich in sich überhaupt nicht homogen sind. Und ja, so ist irgendwie der Stadtteil irgendwie nach unten gegangen, gefühlt. Da war der Fokus nicht mehr drauf, der Politik. Und dazu kommt dann, dass durch diese sinkenden Mieten beispielsweise dort dann Menschen sich, also dann irgendwie Hartz-IV-Empfänger und Ähnliches ja auch nur noch dort die Mieten leisten konnten. Und dann geht so ein Stadtteil irgendwie einen Bach runter.
Einen Berg runter auch.
Ja, einen Berg runter auch. Und das Gemeine daran ist ja, dass man irgendwie so normalerweise die Geschichte, wie so ein Stadtteil so wird, wie er wird, nicht so auf dem Schirm hat. Mhm. Und dass die Menschen, die dort leben, sich ja nicht ausgesucht haben, dass dieser Stadtteil so ist, wie er ist, sondern dass es historisch gewachsen ist und dass sie dadurch immer wieder auch bestraft werden quasi.
Wie geht's dir damit? Also ihrem, und gleich klären wir, was ihr ist, seid ihr genau dort in diesen Stadtteilen aktiv. Wie geht's dir damit, das wahrzunehmen, dass es da so eine große Wahrnehmung, doch Wahrnehmungslücke gibt zwischen dem, wie wir als Gesellschaft auf diese Stadtteile gucken und so, wie sie vielleicht sind?
Ja, da kriege ich innerlich so ein, stellen sich mir eigentlich die Nackenhaare auf. Also das, ich finde es richtig gemein, um mal irgendwie ein harmloses Wort zu nehmen.
Du kannst ja auch gerne, ja. Kannst auch gerne richtig fluchen.
Ja, ich finde es richtig scheiße.
Ist das das Maximum, wenn du fluchst?
Nee, ist es nicht. Ich bin ja on air hier. Nee, also und was mich daran so wahnsinnig macht, ist, dass die Menschen, die dort leben, eigentlich nicht sprachfähig oft sind. Einfach dadurch, dass sie vielleicht nicht so gut Deutsch können, dass Menschen zusammenleben, die eben nicht eine wahnsinnig tolle Bildung genossen haben und auf denen wird irgendwie gefühlt so rumgetrampelt. Und das ist eben auch ein Teil, warum es uns gibt, dort, wo wir sind. Aber die Bombe lässt du jetzt platzen.
Ja. Tausche Bildung für Wohnen, was macht ihr?
Tausche Bildung für Wohnen, was machen wir? Da ist der Name-Programm. Wir gehen in solche Stadtteile, über die wir jetzt gerade schon gesprochen haben, und bauen da im Prinzip ein Tauschgeschäft auf. Also wir eröffnen eine Art offenen Ganztag oder man könnte auch sagen ein Jugendzentrum für Grundschulkinder. Wir nennen das die Tauschbar. Und dort können Kinder aus dem Kiez im Nachmittagsbereich nach der Schule hinkommen und finden sich dort in einer meist sehr, sehr liebevoll und schön eingerichteten Umgebung wieder, die nicht aussieht wie eine Schule oder wie irgendwie irgendwas Offizielles sozusagen, sondern es ist wirklich wie ein Zuhause. Und dort treffen die auf ihre sogenannten Bildungspaten und Patinnen. Das sind junge Leute, junge Erwachsene, die meistens im Rahmen eines Bundesfreiwilligendienstes sich als Bildungspaten und Patin engagieren bei uns. Wir bilden die aus, zu Mentoren zu werden. Und im Gegenzug für ihr Engagement können die dann wiederum bei uns mietfrei in unseren vereinseigenen WGs leben.
Die gehören euch, diese Immobilien?
Die Immobilien werden uns mietfrei zur Verfügung gestellt. Hm. Genau, also die Bildungspaten und Patin gehören uns nicht.
Ja, das wäre noch schöner. Wieso müsst ihr das machen? Hört sich für mich an, als könnte es ja eigentlich ein staatliches Angebot sein. Also ist ja so ein bisschen wie, um es mal zu vereinfachen, ihr macht ein Angebot, wo Kinder, denen es sonst nicht so gut geht, hingehen können, damit ihnen damit sie ein bisschen Normalität erleben. Mhm. Das ist wie ein Jugendclub 2.0, oder? Mhm.
Genau, nur eben für die Kleinen, also für die Grundschulkinder. Warum müssen wir das machen? Ja, das ist so eine sehr schmerzhafte Frage für mich. Mein Anspruch eigentlich, und das meine ich richtig im Ernst, war es und ist es eigentlich, dass ich mich abschaffen will. Also es wäre ja das Beste, wenn es mich nicht mehr brauchen würde als Organisation. Das ist natürlich ziemlich utopisch. Mein Schmerz liegt darin, dass ich eigentlich durch dieses Angebot unser krankes Bildungssystem eigentlich ja stütze. Mhm. Also wir haben ja so eine Tendenz, wenn irgendwas nicht funktioniert im Staat, dann bilden wir so Parallelstrukturen, anstatt das Ursprungsproblem irgendwie zu beheben, kleben wir da ein Pflaster drauf und dann gibt es dafür sogar noch Fördergelder vom Staat. Das ist ja irgendwie total irrwitzig. Uns braucht es deswegen, weil in diesen eben kurz skizzierten, das war jetzt ja ziemlich plakativ skizziert, diese Stadtteile einfach viele Kinder leben, die solche Rucksäcke an Problemen und Lebensherausforderungen haben, schon wirklich im Grundschulalter. Und in diesen Stadtteilen fehlt es an guter, ich sage jetzt mal so ein bisschen technisch, an guter Infrastruktur. Und eigentlich müsste in diesen Stadtteilen die besten Lehrer, die besten Schulen, die besten Ärzte, die tollsten Sozialarbeitende, die super Sportvereine und so weiter hin. Damit die Kinder irgendwie in Würde aufwachsen können und Teil der Gesellschaft sein dürfen. Also wir können es das als Land auch eigentlich ja gar nicht leisten, das nicht zu tun, aber wir tun es. Und deswegen sind auch wir im Prinzip eine Parallelstruktur, die diese Kinder versucht aufzufangen, auf der einen Seite. Und ich habe so ein bisschen schwer mit diesem, man könnte jetzt auch sagen, irgendwie, ja, keine Ahnung, Helfersyndrom hier, also den Kindern muss geholfen werden, so ist es nicht. Sondern wir versuchen eigentlich aufzuhören, in so defizitären Gedanken zu denken, sondern wir schauen die Kinder an und schauen, welche Potenziale sind da. Und versuchen aus dem, was irgendwie so ein Minusvorzeichen hat, ein Plus zu machen. Und das zieht sich durch die ganze Organisation. Also vielleicht ein bisschen zur, macht das die Historie oder die Genese des der Organisation auch deutlich. Das heißt, wenn man auf Marxloh guckt, wo der Verein entstanden ist vor gut 10 Jahren. Also es gab super viel Leerstand. Es gab super viele Kinder, also ein sehr kinderreicher Stadtteil. Sehr wenig Zugang zu guter Bildung. Einfach strukturell abgehängt. Sehr viele negative Vorzeichen. Und wir haben das im Prinzip alles in einen Topf geworfen und haben gemischt und ein paar Glitzergewürze reingeworfen. Und es ist was Positives bei rausgekommen, indem wir eben Leerstand neu genutzt haben. Also jetzt haben auch wir das Leerstandsproblem nicht mehr. Aber das Thema Wohnungsnot ist natürlich brisanter denn je. Also wir haben Leerstand neu genutzt und auch dadurch, dass die Bildungspartner und Patin, die zu uns kommen, die kommen mittlerweile aus dem ganzen Bundesgebiet, das sind meistens junge Leute, die sich in solche Stadtteile normalerweise nicht verirren würden. Ja? Denen bieten wir quasi einen Einblick und einen Zugang mal zu Orten, die sie sonst nicht betreten hätten, über die sie nur in der Zeitung lesen. Und ich nenne das manchmal so, rückwärts in die Integrationseinbahnstraße reinzufahren. Mhm. Also von der anderen Seite. Ne?
Ist das so, dass es keine Jugendlichen sind, die selbst aus diesem Umfeld kommen? Ich hätte fast darauf gewettet, dass das so ist.
Haben wir auch. Ja, aber vornehmlich sind es wirklich, ist eine unglaublich heterogene Gruppe aus ganz Deutschland.
Euch gibt es 10 Jahre. Mhm. Ihr habt 5 Standorte in NRW. Ihr habt einen Franchise-Standort in Hamburg. Und wenn ich die so zuhöre, hört sich das ja eigentlich nach einem totalen No-Brainer an. Eigentlich hört sich das ja so an, als müssten bei euch die Leute Schlange stehen und sagen, hier ist unser Geld, bitte baut noch mehr Standorte. Wie ist es in der Realität? Genau so.
Genau. Wir stehen Schlange bei denen, denen wir sagen wollen, gibt uns unser Geld. Nee, ist natürlich nicht so, dass die Leute und irgendwie schon gar nicht die öffentlichen Strukturen bei uns Schlange stehen, sondern das ist natürlich wie überall anders auch, dass wir Schlange stehen und um Geld bitten müssen.
Warum ist das so? Also nochmal, es hört sich wirklich, es löst ja mannigfaltig Probleme und hört sich in der Kombination so an, als wäre es eine total einfache Lösung, das ist jetzt keine Wertung und auch nicht im Aufwand, sondern es ist eine Lösung, die irgendwie nahe liegt. Man kann es ja bundesweit wahrscheinlich auf gefühlt 50 Stadtteile easy übertragen. Mhm. Warum nicht?
Ja, warum nicht? Ich weiß nicht, da muss vielleicht jemand anderen einladen.
Fragen, warum okay, wen soll ich denn einladen? Nein, aber
gute
ist ja,
Frage.
Ist ja dein Blick darauf.
Genau, mein Blick darauf. Wir sind ja in Stadtteilen und in Städten, die zu den ärmsten in Deutschland gehören. Wir sind in Duisburg, wir sind in Gelsenkirchen, wir sind in Essen, wir sind in Witten, wir sind in Dortmund und wir sind in Hamburg. Okay, Hamburg ist jetzt wirklich nicht die ärmste Stadt, aber wir sind immer in den ärmsten Stadtteilen. Klammern wir mal Hamburg aus, können wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen deutlicher drüber sprechen. Und diese Region im Ruhrgebiet, also wir haben 5 Standorte im Ruhrgebiet, wir sind ja dort, weil das verbindende Element ist, ist ja die Armut der Kinder und der Stadtteile und somit auch der Kommunen. Also es gibt einfach kein Geld dort vor Ort. Wir sind halt da, wo es arm ist und wollen aus dieser Armut heraus Gelder irgendwie rausquetschen, um unser Projekt zu finanzieren. Und das ist zumindest immer so das Hauptargument jetzt irgendwie von Kommunen oder vom Land und so. Ja, es ist einfach kein Geld da. Haushaltssperren, also in unseren Städten sind halt Haushaltssperren. Und bei Stiftungen, die eigentlich den größten Teil unserer Finanzierung übernehmen, ja, wir haben total viele Stiftungen, die das finanzieren, aber Stiftungen haben ja eben auch ihre eigenen Logiken. Und ich sag mal so, wir haben 10 Jahre irgendwie überlebt. Wir haben uns zu Corona verdreifacht von der Größe. Das sehe ich schon irgendwie als einen echten Erfolg. Und wir sind eben jetzt auch gerade dabei zu überlegen, wie wir das Ganze, wie wir das Ganze bundesweit irgendwie ausrollen können. Ja.
Ja, ich weiß nicht, ich kann die Antwort nachvollziehen und habe trotzdem so viele Gedanken, weil im Sinne der Armutsprävention und wenn ich mir überlege, wie viele Folgekosten Armut aufwirft, ist diese Argumentation der leeren kommunalen Kassen eben einfach viel zu kurz gegriffen. Deswegen hadere ich so ein bisschen mit der Antwort, weil es scheint mir dann im Detail nicht ausreichend zu sein. Also wenn ich als Kommune ein Interesse daran habe, einen Stadtteil aufzuwerten, wenn ich ein Interesse daran habe, den Kindern wirklich eine Perspektive zu geben, und zwar mal rein kapitalistisches Interesse, weil die kosten mich ja in der Folge immer mehr Geld, wäre es total naheliegend zu sagen, ich investiere dort jetzt und mache da so einen Standort auf. Und jede Wette, es ist nicht so exorbitant teuer, das umzusetzen.
Ja, das ist total richtig.
Ist also, ja keine Tesla-Fabrik.
Nee, ist keine Tesla-Fabrik. Wir sind eher so ein Perpetuum mobile. Ich versuche mir das immer so vorzustellen. Also sagen wir, wir können es auch ganz platt machen. Entweder ich habe die richtigen Leute noch nicht getroffen oder gesucht, um das herzustellen. Oder die Argumentation, also mit Zahlen, Daten und Fakten zu kommen. Also ich könnte jetzt ja auch total gut ausrechnen, was ist mein Social Return on Investment, genauso wie du jetzt, auf was du angespielt hast. Das Ganze ist irgendwie Präventionsarbeit etc. Fakten überzeugen Menschen nicht. Das glaube ich nicht. Die Entscheidung, also du kannst noch so gut aussehen, du kannst noch so gut sein, das überzeugt die Menschen nicht, sondern das sind Bauch, Menschen lassen sich viel mehr von ihren Gefühlen leiten. Und ich glaube, die Menschen, die an den entscheidenden Positionen sitzen in Politik und Verwaltung, die sind so zugeschissen mit Anfragen, mit Regularien. Also ich will deren Job nicht haben. Ich habe da echt nur ein total großes Mitgefühl für diese Leute, die an diese Jobs machen quasi. Die sind einfach maßlos überfordert.
Ja, ich finde das total nett, dass du das einräumst. Das ist wirklich nett, weil es am Ende auch keine gute Begründung. Bin ich auch. Und du auch. Sind wir irgendwie alle, sind da alle total überfordert. Und trotzdem ist ja die Frage, warum wichtige Projekte nicht die finanzielle Zuwendung bekommen, die sie bräuchten, um es größer zu machen. Und warum ist dann eben, warum diese Abstufung zwischen, das ist Non-Profit und das ist For-Profit, warum es da immer noch so einen krassen Unterschied gibt? Weil am Ende inhaltlich würde ich da fast gar keine Wertung aufmachen. Sind wir ja genauso wichtig.
Völlig klar.
Wahrscheinlich sogar wichtiger.
Also ich meine, das kommt jetzt so ein bisschen drauf an, worauf du anspielst. Also wenn wir jetzt eine philosophische Diskussion darüber aufmachen wollen oder eine Metadiskussion, gerne, dann bin ich ganz bei dir, dann will ich auch anders argumentieren. Aber wenn ich auf die Realität gucke, ist das einfach unsere soziale und also unsere Realität ist einfach so. Die Leute, wir hatten unseren Bürgermeister da in einer der Städte und der hat mir erzählt, er würde am liebsten alles sozial rausschmeißen. Und er möchte eigentlich nur Industrie und Fabriken ansiedeln.
Das hat er dir gesagt?
Das hat er mir gesagt.
Und was hast du ihm gesagt?
Ich habe ihm gefragt oder ihm gesagt, dass der Termin jetzt doch kurzfristig schneller zu Ende gehen muss.
Ich hab Wurst im Auto. Ja, ich muss weg.
Richtig.
Und die Sonne scheint. Ja, ich hatte so eine Gespräche auch schon, die tun echt weh. Aber wahrscheinlich bleibt er ja nicht ewig im Amt, dann kannst du von vorne anfangen.
Richtig.
Du hast jetzt eben schon gesagt, dass ihr unter anderem auch Hamburg habt. Warum Hamburg? Also Hamburg hört sich jetzt für mich, also klar, gibt es in Hamburg ähnliche, gibt es eine deutsche Stadt, die keinen ähnlichen Bezug hat, wie die, über die wir bisher geredet haben?
Glaube ich nicht. Es ist auch total schwierig überhaupt, eine Definition zu finden quasi, nach wann ein Stadtteil als sozusagen benachteiligt gilt und wie viele das sind und so weiter. Da habe ich mich schon tot recherchiert.
Okay, aber trotzdem, warum Hamburg?
Also es ist ein bisschen ein Sammelsurium aus vielleicht Zufall, Glück und Schicksal, wenn man so will. Eine ehemalige Mitarbeiterin von uns, die hat den Standort in Marxloh geleitet, die ist zurück in ihre Heimat nach Hamburg gezogen. aus privaten Gründen und hat dann gesagt, Tine, ich kann irgendwie und will nicht für irgendwas anderes arbeiten. Kannst du nicht auch hier irgendwie eine Tauschbar eröffnen und einen Standort machen und ich leite den dann da? Und das fiel so zusammen mit den Überlegungen, wie kann ich eigentlich die Wirkung in die Breite tragen, also wie kann ich wachsen und skalieren. Und dann habe ich gedacht, so war ich gerade dabei, darüber nachzudenken, ob man das Ganze nicht als Franchise machen kann. Und dann habe ich ihr gesagt, ja klar, können wir machen, musst du aber selber machen dann. Und dann hat sie gesagt, ja gut, dann mache ich das. Kannte sich ganz gut aus in Hamburg und ja, dann ist das in einem Affenzahn hat die diesen Standort dann aufgebaut und die hat mir noch kürzlich erzählt, dass sie eigentlich vorhatte, das alles aufzubauen und mir dann aber kurz vor Eröffnung zu sagen, ja und übrigens ist jetzt alles fertig, aber das soll jetzt doch kein Franchise sein, sondern ich will, dass du den Standort sozusagen als eigenen Standort des Muttervereins aufbaust und mich wieder anstellst. Und dann hat sie aber auf dem Weg dahin gemerkt, dass es richtig geil ist. Sie ist Vorständin, sie kann alles selber entscheiden, also es ist ihr Laden jetzt und sie hat total viel Gestaltungsfreiheit und so. Ja, und das ist irgendwie eine ganz schöne Geschichte.
Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der Goodcast wird von uns mit viel Liebe für dich produziert. Bitte gib uns ein bisschen Liebe zurück und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Auch über Kommentare freuen wir uns.
Wie funktioniert ein Social Franchise?
Ist eigentlich ziemlich einfach. Es ist eigentlich ein Copy-Paste-Modell. Wir haben aus den ganzen Erfahrungen der letzten 10 Jahre, die haben wir im Prinzip so extrahiert und haben ein Kooperations- und Lizenzmodell daraus gemacht. Das heißt, man kann einen Standort eröffnen in seiner Stadt nach demselben Muster und sozusagen ganz pragmatisch haben wir eine Vorlage für eine Satzung, die kann man nehmen, wie gründe ich einen Verein, also
How-to-Verein.
Richtig, How-to-Verein, was man machen muss, nach welchen Kriterien man irgendwie einen Standort gut aussuchen kann, welche Trägerschaften man beantragen muss und so weiter. Also die ganzen Formalien haben wir irgendwie systematisch runtergetippert und diese Anleitung geschrieben. Und dann haben wir einen Vertrag miteinander, also im Prinzip einen Dienstleistungsvertrag. Das heißt, wir als Dachorganisation stellen Leistung zur Verfügung, wie zum Beispiel, dass sie alle Vorlagen fürs Fundraising nutzen kann, dass sie unser CI nutzen kann und muss. Die hat so eine quasi eine eigene Website, also die im gleichen CI gestaltet ist, ein bisschen kleiner ist, wie wir Pressearbeit machen. Also die profitiert im Prinzip von allen Vorlagen, wenn man so will, passt das auf ihr CI an und kann damit einfach loslegen. Und wir machen zum Teil das Recruiting auch der jungen Erwachsenen, also der Bildungspartner und Patin gemeinsam. Und was ganz zentral ist, damit wir quasi den Inhalt und die Qualität sichern, die Qualifizierung der Bildungspartner und Patin, die bei uns im August immer neu starten als Truppe, passiert zentral bei uns. Mhm. Das heißt, sie schickt ihre jungen Erwachsenen zu uns und alle starten gemeinsam und durchlaufen eben die gleiche Art der Qualifizierung. Mhm. So dass wir inhaltlich eine Sprache sprechen, sozusagen gleiches Verständnis der pädagogischen Arbeit vor Ort etc. haben, aber wie sie ihren Alltag vor Ort gestaltet, ist ihr total frei überlassen.
Jetzt hast du eben schon gesagt, dass sie die Leute qualifiziert. Wie muss man sich das vorstellen? Ihr lasst die ja nicht einfach auf die Kinder los.
Nee, richtig. Wir lassen die nicht einfach auf die Kinder los, sondern nachdem wir die ausgewählt haben, wir haben da so ein auch ein recht aufwendiges Auswahlverfahren. Und schauen einfach, also es reicht natürlich als Motivation nicht aus, mietfrei oder wohnen zu wollen. Und wir versuchen auch so von den Typen her Gruppen zusammenzustellen.
Musst du das kurz sacken lassen. Ja. Was ist deine Motivation? Brauche eine günstige Wohnung.
Richtig, genau. Ja,
das also reicht nicht.
Das reicht nicht.
Dann würde ich meine Bewerbung zurückziehen.
Ja, bitteschön. interessanterweise ist es auch so, dass das eigentlich das wird als Motivationsgrund wirklich so gut wie gar nicht genannt, ne? Irgendwie wollen junge Leute generell gar nicht so gerne weg von Mama, merken wir, was auch interessant ist. Genau, also nachdem wir die Gruppen ausgewählt und zusammengestellt haben, treffen die sich alle bei uns, also zentral im Ruhrgebiet und dann geht eine Qualifizierungsphase los, immer Anfang August Und wir werfen die erstmal ins kalte Wasser und die spielen erstmal eine Woche lang Theater. Das heißt, wir gehen über so einen künstlerischen Ansatz und nutzen sozusagen die Mittel der Kunst, um die Leute sozusagen aus ihrer Komfortzone rauszuholen und in so einen gruppendynamischen Prozess reinzubringen und einen Erlebens- und Erfahrungsspielraum aufzumachen, wo die sich natürlich extrem nahe kommen und, ja, wie gesagt, aus der Komfortzone rauskommen. Und wir nutzen Mittel und Methoden, auf die im Verlauf des Jahres immer wieder rekurriert werden können. Das sind Lernprozesse. Also es geht ja darum, permanent sich im Lernen zu befinden. Und auch wir als irgendwie Team und Mitarbeitende sind ja keine fertigen Menschen, sondern es geht die ganze Zeit bei uns pädagogisch darum, dass es immer so ein bisschen unser Motto, unklar bleibt, wer gibt hier eigentlich und wer nimmt. So, Lernprozesse sind ja nie abgeschlossen, aber in unserem klassisch hierarchischen Lernsystem sind ja die Erwachsenen immer oben und die Kinder immer unten.
Weil die Erwachsenen auch immer recht haben.
Weil die Erwachsenen ja immer recht haben und schon alles wissen und fertig sind. Und die Kinder müssen ja, sind ja unfertige Erwachsene, ne? Und müssen ja so werden wie wir. Das ist ja so das klassische unbewusste Denken vielleicht oder vielleicht auch bewusste. Und das versuchen wir aufzubrechen. Und dafür eignet sich irgendwie ein künstlerischer Prozess total gut. Das heißt, die werden erstmal geschüttelt und so müssen ganz viel verlernen. Also wir helfen den Sachen zu verlernen. Also so Woche 1 und dann schlafen die aus, wie so ein riesen Summercamp eigentlich da, ne? Die pennen auch irgendwie bei uns. Und dann ist die zweite Woche, die ist dann so ein bisschen schon strukturierter. Also dann haben wir verschiedene Seminare und Workshops, sehr interaktiv. Also muss man sich jetzt nicht vorstellen, irgendwie in der Schule oder in der Uni. Und wo es immer so um Input geht und kognitive Arbeit, aber auch wieder um Erfahrungsspielräume quasi und Selbstreflexion. Das heißt, die schauen auf ihre eigene Bildungsbiografie. Wie bin ich eigentlich so geworden, wie ich bin? Was sind so meine Glaubenssätze zum Thema Lernen, Bildung? Dann geht es irgendwie auch ganz viel um Thema, also Diskriminierungserfahrung. Die setzen sich mit dem Thema Vielfalt irgendwie auseinander und so. Und dann geht es in die dritte Woche und da ist dann, da sind dann eher so alltagspragmatische Dinge irgendwie, ne? Wie so Projektmanagement und Datenschutz und Kinderschutz ganz groß bei uns, also im Kinderschutzkonzept und so. Also die kriegen richtig viel Input. Und dann gehen sie sozusagen, werden sie auf die Kinder losgelassen und machen die Erfahrung und dann begleiten wir sie durch das Jahr. Also wir haben immer wieder so ein, zwei, drei Tage, wo wir wieder als Gruppe zusammenkommen und reflektieren und neuen Input geben und neue Erfahrungen irgendwie austauschen. So, das ist immer sozusagen Praxis, Theorie, so eng verknüpft ist miteinander. Und ja, ich kann nur sagen, die sind nachher auf links gedreht. Also so wie die ankommen bei uns und so wie sie wieder gehen nach einem Jahr, ist ein unglaublich großer Lernraum und eine wahnsinnige Veränderung zu sehen. Und da wollte ich auch gerade nochmal drauf zurück. Also wir haben sowohl die Kinder als quasi Zielgruppe, aber eben auch die jungen Erwachsenen, weil was es für die bedeutet, zum ersten Mal auszuziehen von zu Hause, die kommen aus diesem klassischen starren Schulsystem, wissen, sind irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch, wissen noch nicht so richtig, wer bin ich, wo soll es hingehen. Und durch den Prozess, den sie durchlaufen bei uns, gehen die unglaublich gestärkt raus nachher. Und das ist ja auch ein bisschen unsere Idee, dass sie so viel mitnehmen, dass sie das so als Botschafter, diese Haltung, wie wir zur Welt stehen, wie wir zu Menschen stehen, wie wir miteinander umgehen und kommunizieren, dass sie das mit in die Welt raustragen. Und unser Anspruch ist eigentlich, dass wir jedem Bildungspartner, jeder Bildungspartin helfen, dabei den nächsten guten Schritt im Leben zu machen.
Das hört sich richtig gut an. Wenn du dir die sowohl die Kinder als auch die Bildungspartinnen anguckst, ihr macht das jetzt 10 Jahre. Hast du bei denen in den 10 Jahren eine Veränderung festgestellt?
Ja, unbedingt. Ja, ganz doll. Als wir gestartet sind vor gut 10 Jahren, war wirklich unser Fokus wirklich eher auf den Kindern. Da hatte ich nicht so stark auf dem Schirm, was das wirklich für die Bildungspartnerpartin bedeuten kann, für die jungen Erwachsenen. Und die waren auch ein bisschen anders. Also ich würde sagen, die größte Veränderung konnten wir nach Corona sehen. Sowohl bei den Kindern als auch bei den Bildungspartnern. Mhm. Und bei den Kindern sehen wir, dass die sehr viel, also jetzt, ich sag mal nach Corona, weil das war echt so eine Zäsur, die sind sehr viel auffälliger, also viel aggressiver, untereinander, gegeneinander, sind irgendwie sensibler, weniger resilient, sind einfach betreuungsintensiver, um mal so ein sehr unschönes Wort zu benutzen. Bei den jungen Erwachsenen ist es ebenfalls so, das sind ja jetzt diejenigen, die in ihrer einer sehr wichtigen Entwicklungsphase der Pubertät zu Hause eingesperrt waren im Prinzip. Also so Sturm und Drang hat zu Hause stattgefunden, ne? Und das merkt man schon. Also ich erlebe sie, viele sind irgendwie echt psychisch herausgefordert, viel mit Ängsten zu tun, mit Zukunftsängsten, gar nicht so sehr so, ich weiß nicht, ich meine, du bist glaube ich auch in den 90ern aufgewachsen, so, wenn ich 18 bin, dann mache ich Führerschein und ziehe sofort aus und das waren irgendwie so, wir wollten irgendwie raus.
Ich wollte noch früher raus.
Bin ich ganz bei dir. Und das ist irgendwie nicht mehr so. Also für die ist echt okay, zu Hause zu leben, die haben alle, also viele haben da nicht so einen Drang. Und wir haben es auch oft in der Bewerbungsphase, dass die Leute dann fragen, so, ja, wir interessieren uns, aber müssen wir denn da wirklich wohnen?
Und müssen sie da wirklich wohnen?
Man darf natürlich auch Bildungspatin und Pate sein, wenn man nicht wohnt, aber wir versuchen erstmal das ganz doll zu initiieren, weil das einfach ein Schlüsselfaktor ist in der Entwicklung, in der Persönlichkeitsentwicklung. Und viele können auch nicht wohnen. Also das ist schon einigermaßen erstaunlich, viele haben einfach noch nie, weiß nicht mal.
Hast du gesagt, viele können nicht wohnen?
Ja.
Also in Form von alleine wohnen, sich selber versorgen?
Ja. Also die haben einfach noch nicht viel machen müssen. Also wir hatten auch schon
Wäsche waschen. Was kochen? Spiegelei machen?
Ja, das weiß ich nicht. Ja, vielleicht auch das.
Ich beobachte das einfach bei dem Vergleich von unseren Kindern zu anderen Kindern, wenn ich das manchmal so sehe. Unsere Kinder können die wesentlichen Dinge selber kochen und stehen dann eben auch, wir haben Gasherd und das ist für viele echt befremdlich. Die stehen dann an dem Ding und so, fangen an, sich selber ihr Essen zu kochen. Manchmal stehen dann Freunde und Freundinnen daneben. Gucken, irritiert. Mhm. Was, du kannst backen? Mhm. Ja, klar, kann ich einen Kuchen backen. Ja. Natürlich.
Ja, es fehlen oft so lebenspraktische Skills.
Komisch, aber dann hängt es voll an den Eltern eigentlich.
Ja, klar, es hängt ja immer an den Eltern. Natürlich.
Also haben sich die Eltern eigentlich verändert?
Die Eltern kenne ich nicht, aber das wäre wahrscheinlich, also das ist echt eine große Frage. Also wie kommt es dazu so? Aber das sind natürlich jetzt alle so ein bisschen negative Sachen vielleicht. Oder
wir machen stärkenfokussiert.
Stärkenfokussiert, genau. Ja. Was ich total als Stärke sehe, ist, die sind schon auch echt ganz schön reflektiert und wissen ganz schön viel über die Welt, was so passiert, wollen sich einbringen. Also denen ist irgendwie klar, dass wir denen echt eine Scheißwelt hinterlassen haben hier. Und sind halt verständlicherweise echt überfordert damit, so, ey, wo fange ich denn jetzt an? Ich kenne das Gefühl selber, ne? Egal, wo du hinguckst, irgendwie hat man ja das Gefühl, überall brennt es irgendwie und ich will was tun, aber ich weiß gar nicht so richtig, was. Das sind alles, also wir versuchen da einfach Orientierung und zu geben und Resilienz zu stärken und so den Blick nach innen mal zu richten und zu schauen, was will ich eigentlich? Das hat uns ja auch keiner beigebracht.
Das stimmt, ich sehe das bei unserer älteren Tochter, die sind wirklich krass informiert, was mich als Vater regelmäßig auch hilflos macht, weil sie so 9-mal klug sind und alles besser wissen. Und manchmal sogar tatsächlich es auch einfach besser wissen. Mhm. Ich ertappe mich dann auch dabei. Mhm. Ich sage, nee, stimmt nicht, einfach aus Prinzip, weil ich recht habe. Okay, ich habe noch 2 Fragen für dich. Das ist eine sehr große Frage, aber was wünschst du dir so für die nächsten 5 Jahre? Also wir haben jetzt über viele Herausforderungen gesprochen. Was würdest du dir wünschen, um an diesen Herausforderungen oder um diese Herausforderungen zu verändern?
Was wünsche ich mir? Ganz viel Geld. Also ich möchte gerne die Wirkung irgendwie in die Breite tragen. Ich würde gerne Eintauschebildung für Wohnstandort in jeder Stadt am liebsten haben. Und wenn das nicht geht, in jedem Bundesland vielleicht. Dafür brauche ich Geld, ganz klassisch. Dafür brauche ich Ressourcen, um Leute anzustellen, die das umsetzen können. Und Geld, damit das finanziert ist. Und dann kann ich das machen. So, ich bin echt auch ganz schön müde, so nach 10 Jahren, merke ich, um jeden Cent so zu betteln und den zusammenzukratzen und das schließt vielleicht so ein bisschen wieder an die Frage von vorhin an, um eine Aufgabe zu machen, an der Staat echt grandios gescheitert ist. Und ich wünsche mir, also das brauche ich auch irgendwie, ich muss irgendwie in mir so ein Mittelding zwischen Frieden und Krieg vielleicht haben, um mal zwei dolle Worte zu bemühen. Also ich muss weiterhin brennen und gleichzeitig muss ich meinen Frieden damit finden, wie es ist. Und ich wünsche mir da, dass ich genug Kraft aufbringen kann, das irgendwie 10 Jahre weiterzumachen noch. In dem Sinne, dass ich nicht daran verzweifle, etwas zu tun, was total wichtig ist. Der Staat ist dran gescheitert, und nicht nur der Staat, auch wir als Gesellschaft. Also wir haben jeder unseren Anteil irgendwie daran. Und ich mache etwas, also ich versuche das Problem zu lösen. Ich muss aber gleichzeitig die Ressourcen dafür besorgen. Dabei darf ich nicht untergehen. Und dann komme ich mir dabei auch noch ziemlich toll vor, ne? Und dann frage ich mich manchmal, bin ich eigentlich bescheuert? Also das irgendwie, sehe ich hier gerade irgendwas nicht? Also also man reibt sich da so an was auf und muss ja irgendwie versuchen, mit diesen ganzen Hürden so zurechtzukommen. Und das geht bei mir, geht das echt nur, wenn ich innerlich so ein Feuer habe und gleichzeitig aber stoisch daran arbeite, zu akzeptieren, dass es so ist, wie es ist.
Ja, die Kraft wünsche ich dir auch. Das von ganzem Herzen.
Danke dir.
Nein, wirklich.
Ja.
Ich weiß es ja selber, wie es ist.
Ja.
Und dabei auch nicht, und das finde ich eigentlich ganz schön, weil das Gefühl habe ich bei denen nicht zynisch zu werden. Mhm. Weil ich finde schon, dass man in so einem Bereich unterwegs wird, wo man dann schnell auch zynisch wird. Mhm. Und böswillig. Mhm. Aber bestimmten Dingen gegenüber. Deswegen viel Kraft.
Danke dir.
Und viel Feuer. Mit welchem Song möchtest du diesen Podcast beenden? Das ist meine letzte Frage für dich.
I will survive.
Sehr gut. Danke für dieses schöne Gespräch.
Danke dir, Julius.
You're the one who tried to hurt me with goodbye.
Goodcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality mit freundlicher Unterstützung von Makiko.